Ich möchte alle ganz herzlich begrüßen. Heute Morgen, den Schnee haben wir nicht mitgebracht, aber wir freuen uns trotzdem, dass wir hier sein dürfen. Ich habe mir vor Wochen überlegt, ja, was soll ich in Frankfurt verkündigen? Sitzen so viele Profis. Ich habe in der Zeit in der Offenbarung gelesen, in der stillen Zeit. Und ja, da hat Gott zu mir geredet und ich habe gleich was genommen zum Notieren. Und aus dieser Offenbarung möchten wir heute ein paar Verse lesen. Und zwar Offenbarung 3, den Vers 7 bis Vers 13. Offenbarung 3, Vers 7 bis 13. Da heißt es, und dem Engel der Versammlung in Philadelphia schreibe, dieses sagt der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat, der da öffnet und niemand wird schließen und schließt und niemand wird öffnen. Ich kenne deine Werke. Siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Denn du hast eine kleine Kraft und hast mein Wort bewahrt, und hast meinen Namen nicht verleugnet. Siehe, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht, sondern lügen. Siehe, ich werde sie zwingen, dass sie kommen und sich niederwerfen vor deinen Füßen und erkennen, dass ich dich geliebt habe, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch die ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, die über den ganzen Erdkreis kommen wird, um die zu versuchen, welche auf der Erde wohnen. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Wer überwindet, den werde ich zu einer Säule machen, in dem Tempel meines Gottes, und er wird nie mehr hinausgehen. Und ich werde auf ihn schreiben den Namen meines Gottes, und den Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalems, das aus dem Himmel herniederkommt, von meinem Gott und meinen neuen Namen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Versammlungen sagt. Wir möchten heute Morgen anhand dieses Sendschreibens an Philadelphia über unsere geistliche Stellung was nachdenken. Und zwar über die Gnade, die uns zuteil wurde, über den Besitz, den wir haben dürfen als Kinder Gottes und aber auch über die Verantwortung. Wir möchten darüber nachdenken und uns auch viele Dinge wieder in Erinnerung rufen. Wie sollen wir leben als Auskaufende, als solche, die Möglichkeiten auskaufen, sowohl gemeindebezogen, das ist klar, das liegt ja auf der Hand, wenn es hier um ein Sendschreiben an eine Gemeinde geht, aber besonders auch persönlich. Das Wort Gottes redet persönlich zu uns und auch durch dieses Sendschreiben hier in der Offenbarung. Kurz ein paar Dinge, allgemeine Dinge zu den Sendschreiben. Der Johannes sollte ja das Geoffenbarte an 7 Gemeinden in Kleinasien senden, wobei jede Gemeinde einen eigenen Charakter besitzt. In Kapitel 1, Vers 20, da heißt es, dass mit diesen 7 Gemeinden ein Geheimnis verbunden ist. Das heißt, hinter diesen Botschaften an die Gemeinden liegt im Moment des Schreibens eine noch verborgene Bedeutung. Nun, wir können heute viele Dinge lesen über dieses Sendschreiben und viele Ausleger haben auch darüber geschrieben. So die allgemein verbreitete Ansicht über dieses Sendschreiben ist, dass es Schreiben sind, die auf aufeinanderfolgende Zeitabschnitte deuten, also auf Epochen in der Kirchengeschichte und in der ganzen Gemeindezeit. Da kann man lesen, zum Beispiel hat einer der Ausleger das verdeutlicht mit einem Leuchter. Es gibt ja den siebenarmigen Leuchter, den wir alle kennen. Ein Sinnbild von Israel her, das steht auch dort in Israel vor der Knesset. Der große, meterhohe, siebenarmige Leuchter, die Menorah. Und da hat der Ausleger es so gedeutet, dass diese sieben Arme die sieben Gemeinden verdeutlicht. Die drei Arme links, die ja auf die linke Seite herausgehen, deuten auf die Kirchen des Altertums. So haben wir die erste Gemeinde Ephesus, die ja die erste Liebe verlor. Der Stichpunkt, die Lieblose. Dann folgt die Gemeinde zu Smyrna, die das Martyrium nicht scheute. Stichwort die Verfolgte. Dann haben wir noch die dritte Gemeinde des Altertums, Pergamus, die sich mit der Welt vermischte. Stichwort die Tolerante. Und dann kommt der eine Zweig in der Mitte. In der Mitte die Gemeinde Thyatira, was das ganze große Mittelalter versinnbildlicht, Stichpunkt die Kompromissbereite. Und dann haben wir die drei Arme auf die rechte Seite, was die neuzeitlichen Gemeinden versinnbildlichen soll. Da haben wir Sardes, das Staatskirchentum, Stichpunkt die Schlafende. Philadelphia, die bedrängte, aber echte Gemeinde der Endzeit. Stichpunkt die Auskaufende. Und zuletzt Laodicea, die abgefallene, satte Gemeinde der Endzeit. Das Stichwort ist die Zufriedene, in Anführungsstrichen. Ja, so kann man sicherlich ganz schön die ganze Gemeindezeit durch diese sieben Gemeinden deuten. Klar, eine Möglichkeit, schön. Aber sicherlich finden wir auch in der gesamten Gemeindezeit gleichzeitig auftretende Charakteristiken dieser sieben Gemeinden. Bin ich mir auch sehr sicher, dass wir darin auch Trends sehen können. Nicht, dass jemand denkt, ja, heute für uns gilt ja nur noch die Gemeinde Laodicea und die anderen, das ist alles schon Vergangenheit. Nein, so nicht. Das Wort Gottes redet auch hier persönlich zu uns, zu mir. Und wir können daraus ganz sicher auch Dinge lernen. Und ich musste mich fragen, ja, wo bin ich? Die Lieblose, die Verfolgte, die Tolerante, die Kompromissbereite, die Schlafende oder die Auskaufende oder die Zufriedene. Das Wort Gottes redet persönlich zu uns. Und so möchten wir auch diese Verse heute Morgen betrachten. Ich möchte noch kurz ein paar Dinge zu dieser Gemeinde in Philadelphia sagen. Philadelphia bedeutet, der Name bedeutet ja Bruderliebe. Bruderliebe, wir haben dieses Wort im Griechischen siebenmal im Neuen Testament. Da ist natürlich diese Stelle hier mitgezählt. Philadelphia wurde gegründet durch den König Attalus II. Philadelphus, circa 150 vor Christus. Der bekam wahrscheinlich seinen Namen, weil er berühmt war durch seine Loyalität zu seinem Bruder. Hat man ihn vielleicht Philadelphus genannt. Bruderliebe. Aber ich weiß das nicht genau. Das liest man halt so. Damals hatte die der Ort Philadelphia, circa 3000 Häuser. Und man fand dort 25 christliche Gemeinden. Bis heute findet man in Philadelphia eine christliche Gemeinde. Das ist interessant. Ich habe gedacht, ja, da muss man ein bisschen googeln. Und tatsächlich, man findet da was. Selbst im Internet. Diese Stadt, die besteht heute noch, die heißt heute Al-Ashehir. Das heißt zu Deutsch Gottesstadt. Al-Ashehir. Sie hat heute ca. 40.000 Einwohner, viele Moscheen, aber auch eine christliche Gemeinde. Es war die letzte Stadt, die 1390 an das türkische Reich verfiel. Es ist in dieser Stadt, oder wir begrenzen uns jetzt auf die Gemeinde in dieser Stadt, eine vorbildliche Gemeinde. Wir haben ja in diesen Sendschreiben 7 Gemeinden und viele bekommen ein Tadel, kein Lob vom Herrn. Aber wir haben 2 Gemeinden, die bekommen keinen Tadel. Und da ist eine davon hier Philadelphia. Wir lesen hier nichts Negatives, keinen Tadel. Diese 7 Gemeinden haben, diese 7 Briefe an die Gemeinden haben ja alle einen ähnlichen Aufbau. Das haben wir bestimmt schon bemerkt im Lesen oder Studieren des Wortes. Wie auch ein Brief immer denselben Aufbau hat, normalerweise, dass zuerst die Adresse der Empfänger steht. An wen ist der Brief gerichtet? Und so sind auch diese 7 Briefe. An wen, an welche Gemeinde ist der Brief gerichtet? Dann folgt der Absender. Ist klar, auch das muss ein Brief beinhalten, dass man weiß, wer diesen Brief geschrieben hat und wer ihn gesandt hat. Der Absender, wer redet hier? Er stellt sich vor. Und interessant ist, in all diesen 7 Briefen stellt sich die gleiche Person vor, aber immer mit einer anderen, mit einem anderen Aspekt. Und so haben wir hier in der Gemeinde, in diesem Brief an die Gemeinde zu Philadelphia, die Vorstellung, der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel des David hat. Der Heilige, Wahrhaftige, es ist der Herr, der nicht lügt, der die Wahrheit spricht, der treu ist, der auch keine versteckten Dinge macht. Er stellt sich hier vor, der Heilige, Wahrhaftige, der Schlüsselgewaltige, der, der die Autorität besitzt, nämlich er, der da öffnet und schließt. Wir könnten auch sagen, anstatt Schlüsselgewaltige, der Rettungsgewaltige. Er ist der, der öffnet und schließt. Kein Papst, kein Stammapostel, keine Kirche kann das tun und macht selig. Allein der Herr. Er schließt auf oder er schließt zu. Da gibt es ein ganz altes Weihnachtslied. Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich. Die Jungen kennen es vielleicht nicht mal mehr. Aber da heißt es in einem Vers, heute schleust er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Das ist der Schlüsselgewaltige. Das ist der, der dieses Aufschließen und Zuschließen in der Hand hält. Der, der hier redet. Und dann kommt, also wir haben die Adresse, den Empfänger, wir haben den Absender. Und dann kommt in allen Briefen zuerst einen Satz, ich kenne dich. Das Kennen. Einmal der Werke, der Leiden oder auch des Standpunkts. Ich weiß, wo du stehst. Ich weiß, wer du bist. Ich weiß, was in dir vorgeht. Das Kennen. Der Herr sagt das einer jeden Gemeinde. Ich kenne dich. Auf der einen Seite beruhigt uns das. Wenn wir an das Volk Israel denken, das in Ägypten war, das dort unter der Knechtschaft ganz bitter arbeiten musste und dann auch zu Gott schrie, da sagt Gott, ich muss jetzt aufschlagen, sonst zitiere ich es falsch, 2. Mose 2, Vers 25, da sagt Gott, oder da steht dann hier in diesem Vers, und Gott sah die Kinder Israel, also er sah das ganze Elend, und Gott nahm Kenntnis von ihnen. Also Gott wusste Bescheid. Das ist das, was uns beruhigt. Der Herr kennt, der Herr sieht, der Herr weiß. Und deshalb können wir ihm vertrauen. So stellt er sich hier den Gemeinden vor. Aber dieses Kennen stellt uns auch in Verantwortung. Nämlich mit dem, was er uns in Gnade anvertraut hat, sollen wir auch verantwortungsvoll umgehen. Ich kenne dich. Ich kenne deine Werke. Ich kenne deinen Standpunkt. Und dann ist es interessant hier in diesem Schreiben. Da heißt es, ich kenne deine Werke, Punkt. In keinem anderen ist das so, aber hier in diesem Schreiben an Philadelphia. Ich kenne deine Werke, Punkt. Das kann natürlich ein Abschluss sein. Oder kann ein Wendepunkt sein. Ein Neuanfang. Oder eine Ermutigung. Oder ein Doppelpunkt. Jetzt, was kommt jetzt danach? Ich kenne deine Werke. Punkt. Und jetzt geht es weiter. Ich kenne deine Werke. Siehe. Es geht weiter mit siehe. Das ist jetzt an uns gerichtet. Siehe, zuerst sieh der Herr, zuerst kennt der Herr und jetzt heißt es, jetzt sieh du. Die Voraussetzung fürs Handeln und fürs Auskaufen. Siehe, wie setzen wir als Gemeinde das von Gott Mitgeteilte um? Was mache ich mit dem, was mir der Herr zeigt? Siehe. Ich möchte jetzt von diesem Text her 4 Dinge hervorheben und uns in Erinnerung rufen. Wir können ja nicht auf alle Einzelheiten eingehen. Das wäre viel zu viel. Ich möchte lediglich 4 Dinge hervorheben aus diesem Text. Das erste ist die geöffnete Tür. Der Herr sagt, siehe, ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Was eine Tür ist und wozu sie verwendet wird, das wissen wir. Das hat jeder zu Hause, das haben wir auch hier im Saal. Mehr als 100-mal lesen wir in der Bibel von diesem Objekt, von der Tür. Das ja sinnbildlich fast immer eine Bedeutung hat von Eingang, Zugang oder von einer Möglichkeit. Einige markante Stellen sind ganz am Anfang in der Bibel im Paradies. Da, wo Adam und Eva vertrieben wurden. Und da heißt es dann, Gott stellte die Cherubim auf, dass sie den Zugang zum Paradies abriegelten, verschlossen. Wir könnten auch sagen, die Tür wurde zugemacht. Ein gesperrter Zugang. Oder dann später in der Arche Noah. Auch da gab es eine Tür. Durch diese Tür gingen ja diese 8 Menschen hinein, damit sie gerettet wurden. Und dann schloss Gott die Tür zu. Es gab keine Rettungsmöglichkeit mehr. Die Tür war zu. Und dann haben wir natürlich im Neuen Testament die markanten Stellen von Jesus, der ja selbst sagt von sich, ich bin die Tür. Oder dann auch in diesem Gleichnis der 10 Jungfrauen, wo ja dann die 5 vor der verschlossenen Tür standen. Also wir sehen, Tür hat die Bedeutung von Zugang, Eingang oder von einer Möglichkeit. Ja, der Herr hat dir eine Möglichkeit gegeben, die genutzt wurde. Hier in dieser Gemeinde zu Philadelphia hat er eine Möglichkeit gegeben, die genutzt wurde. Was war das? Es war das Evangelisieren. Schauen wir nochmal etwas in die Geschichte hinein. Wir haben ja gehört, dass man diese Gemeinde, dieses Sendschreiben an Philadelphia auf eine Epoche in der Kirchengeschichte deuten kann. Und zwar sicher Endzeitsgemeinde, aber die Möglichkeiten ausnützte, auskaufte. Und da sehen wir direkt nach dem Staatskirchentum ganz stark die Erweckungen, die da aufbrachen. Nur um einige Namen zu nennen, unter Whitfield, unter Wesley, unter Spurgeon oder Moody. Diese starken evangelischen Erweckungen, die wir hier hauptsächlich in Europa hatten. Oder dann auch die Anfänge der Weltmission. Einige Namen, William Carey, Hudson Taylor, David Livingstone und viele mehr, die ja die Anfänge der Weltmission stark prägten. Und dann haben wir aber auch in dieser Zeit das Entstehen der Gemeinden nach dem neutestamentlichen Vorbild und des gesamten Pietismus. Nur um Darby, Müller oder auch hier in Deutschland Franke, Spener zu nennen. All diese Dinge gehört in diese Zeitepoche hinein, die auch hier angesprochen ist. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben, die niemand zu schließen vermag. Ja, die Gemeinde hat evangelisiert, hat es weitergegeben, hat diese Möglichkeit ausgenutzt. Auch heute gibt es viele Möglichkeiten. Wir haben viele Möglichkeiten, auch heute noch zu evangelisieren. Und trotzdem steht hier eine Tür. Ich habe eine geöffnete Tür vor dir gegeben. Es ist interessant in der Bibel, wenn es dort von der Tür als eine Möglichkeit heißt, dann steht das immer im Singular, in der Einzahl. Also ich hab's nicht gefunden, dass es mal heißt, dass Gott Türen aufgetan hätte als Möglichkeit. Immer nur eine Tür. Zum Beispiel 1. Korinther 16,9, eine markante Stelle von Paulus. Und das auch 16,9. Ah ja. Denn eine große und wirkungsvolle Tür ist mir aufgetan und der Widersacher sind viele. Oder dann auch Kolosser 4, 2. Korinther 2, Apostelgeschichte. Immer haben wir diese eine Tür, die Gott aufgetan hat. Was heißt das? Bei dem Herrn sind wir nie überfordert, aber nutze die eine Möglichkeit, die uns Gott darlegt. Und wenn die ausgekauft ist, dann öffnet er vielleicht eine andere. Nutze die Möglichkeit. Es ist Gnade, dass uns die Tür des Evangeliums bis heute offen blieb. Klar, Menschen versuchen, sie zu schließen. Menschen versuchen es zu blockieren, aber niemand vermag es, wenn er die Tür offen hält. Die geöffnete Tür. Das Zweite, was wir hier hervorheben möchten, ist die kleine Kraft. Denn du hast eine kleine Kraft. Ja, das ist so ein Ding, das ist heute gar nicht modern. Eine kleine Kraft. Heute zählt Stärke, zählt Kraft, zählt Menge. Wir kennen ja den neuen mächtigsten Mann der Welt. Der hat ja den Slogan geprägt. Yes, we can. Das kennt ihr alle, ne? Wir haben das alles gehört und gesehen. Ja, wir wünschen, dass er wirklich was zustande bringt und verändert. Und beten auch für ihn und für die Regierung dieser Welt. Aber bei Gott kommt es auf menschliche Kraft gar nicht so an. Da kommt es vielmehr auf die geistliche Kraft an, ja. Und deshalb lesen wir auch in der Bibel, sei stark oder stärke, kräftige dich. Auf das kommt es an. Aber hier steht, du hast eine kleine Kraft. Das heißt, wir wissen es nicht genau in dieser Gemeinde, aber das heißt, vielleicht waren es nur wenige. Vielleicht waren es nur wenige Schwache. Ganz unbedeutende, unbelehrte Menschen, die menschlich gesehen eine kleine Kraft hatten, aber die ihre kleine Kraft nutzten. Wie? Auch da kennen wir ja diesen ganz bekannten Vers in Philipper 4, Vers 13. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Alles vermag ich. Auch wenn wir eine kleine Kraft haben. Aber in ihm sind wir stark. Es hat mal jemand gesagt, gefaltene Hände sind oft stärker als erhobene Fäuste. Das ist die kleine Kraft. Ich habe mal gelesen, da gab es eine große Fabrik, eine Waffenfabrik. Und dort hing in dem Lager, hing an einer starken Kette ein großes Stück Stahl aufgehängt. Sehr dick, breit, tonnenschwer. Unbeweglich, starr hing es dort in dem Lager. Gleich daneben hing an einer dünnen Schnur ein Stück Kork. Leicht, nur ein paar wenige Kilos, hing dort direkt neben der starken Stahlplatte. Ja, da kann man sagen, ja, was hat auch dieses kleine Stück Kork zu bedeuten neben dieser großen, tonnenschweren Stahlplatte? Aber dann fing durch irgendeinen Luftzug dieses kleine Stück Kork, leichte Stück Kork, fing an zu balancieren und stieß immer wieder im gleichen Rhythmus gegen diese starke, tonnenschwere Stahlplatte. Ja gut, da am Anfang hat man bestimmt gesagt, ah ja, das macht ja nichts, was macht das dieser Stahlplatte aus? Aber durch das kontinuierliche Anstoßen fing allmählich auch dieses schwere Stahlstück an zu balancieren. Und nach einer langen Zeit balancierte beide Stücke im gleichen Tempo, wie ein Pendel. Dieses kleine, unbedeutende Stück Kork vermochte, dieses große Stück Stahl in Bewegung zu bringen. Das ist die kleine Kraft. Das sind die Wirkungen der kleinen Kraft. Also das ist nichts Negatives, was hier der Herr anspricht. Du hast eine kleine Kraft, aber sie wurde genutzt. Die kleine Kraft, das Dritte, was wir hier sehen wollen, ist die Treue. Da heißt es weiter, und du hast mein Wort bewahrt und hast meinen Namen nicht verleugnet. Und auch in Vers 10 heißt es dann, weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast. Sie haben das Wort bewahrt, das Wort Gottes. Was heißt denn das, wenn man das Wort bewahrt? Das heißt nicht, man legt einfach die Bibel zu Hause in den Safe. Das ist Sachen bewahren. Aber so ist das nicht gemeint. Bewahren heißt beobachten, Acht geben, festhalten an diesem Wort. Und das haben die in dieser Gemeinde in Philadelphia gemacht. Sie haben am Wort festgehalten, haben das Wort bewahrt. Und jetzt kommt auch der Beweis, warum sie es in die Praxis umgesetzt haben, du hast meinen Namen nicht verleugnet. Das heißt, sie haben das Wort Gottes weitergegeben. Und im Weitergeben des Wortes haben sie den Namen Jesu nicht verleugnet, nicht abgelehnt, nicht untreu geworden. Sie haben sich nicht da so fein herausgeredet. Ah ja, Jesus kenne ich, aber naja. Sie haben den Namen nicht verleugnet. In Philadelphia hatte das Wort Gottes einen großen Stellenwert. Nicht als Schwurmittel, wo man die Hand auf die Bibel legt und dann den Amtseid ableistet. Nicht als ein magisches Buch. Das kennt man in Brasilien oft. Also in vielen Ämtern und Häusern. Da liegt eine aufgeschlagene Bibel. Meistens aufgeschlagen mit Psalm 91. Dass du deinen Fuß nicht an einen Stein stoßest. Also wie irgendeine Magie wird es benutzt. Aber so ist es nicht gemeint hier. Der Wert in unserem Leben, das ist gemeint. Hat auch die Bibel, hat auch das Wort Gottes diesen großen Wert in unserem Leben? In Brasilien, da gibt es ja auch die Brüdergemeinden. Da dürfen wir uns dort in Paulínia auch dazu zählen. Nicht nur, weil wir Verbindung haben zu Brüderngemeinden. Seit neuestem, haben wir gehört, wurde unsere Gemeinde ganz offiziell auch zu einer Brüdergemeinde erklärt. Schön, dass etwas läuft. Aber das wollte ich eigentlich gar nicht sagen. In Brasilien gibt es Brüdergemeinden. Und da habe ich jetzt gehört und gelesen, dass es von diesen Brüdergemeinden gibt es eine Homepage, wo man reingucken kann und verschiedene Notizen und Artikel nachlesen kann, aber wo es auch eine Möglichkeit gibt, zum Beispiel mit den, wo man Fragen stellen kann und dann eine Antwort bekommt. Also sind interessante Sachen. Da habe ich dieser Tage etwas gestöbert. Unter www.irmaus.com kann man das aufrufen. Und da habe ich eine interessante Notiz gelesen. In Brasilien, ein Friseur, ungefähr 45 Jahre, wurde vor seinem Haus im Nordosten Brasiliens von einem Fremden angeschossen. Der Fremde drückte zweimal ab. Einmal die erste Kugel streifte ihn an der Stirn. Und als er dann schon am Boden lag, traf ihn die zweite Kugel direkt in der Nähe des Herzens. Aber genau in dieser Gegend, wo die Kugel einschlug, trug er in seiner Hemdtasche eine kleine Bibel. Und genau in der Bibel blieb diese Kugel stecken und rettete ihm das Leben. Also so konnte man das dort lesen. Gut, wir können jetzt natürlich nicht sagen, dieser Mann bewahrte das Wort Gottes. Vielleicht, hoffentlich, hat er es auch im Herzen und trägt es nicht nur in der Hemdtasche. Aber das meint das Wort Gottes, du hast mein Wort bewahrt. Dass wir es in unserem Herzen tragen, aufbewahren, tun und ausüben. Das Bewahren des Wortes Gottes bewahrt uns. Weil du das Wort meines Ausharrens bewahrt hast, werde auch ich dich bewahren. Psalm 119, Vers 9 sagt ja diesen bekannten Vers. Ich lese eigentlich nur bekannte Verse heute. Psalm 119, Vers 9. Wodurch wird ein Jüngling seinen Pfad in Reinheit wandeln, indem er sich bewahrt nach deinem Worte? Und das hat diese Gemeinde gemacht. Das war ihre Treue. Sie haben das Wort Gottes bewahrt in ihren Herzen. Die geöffnete Tür, die kleine Kraft, die Treue. Und dann möchten wir zum Schluss noch das vierte hervorheben, die Belohnung. Wir haben auch hier in diesem Schreiben etwas gesagt von Belohnung. Belohnung ist das, was wir als Gemeinde oder auch was wir persönlich nach vollbrachtem Kampf, nach vollbrachtem Dienst oder nach einem Einsatz oder nach einer gewissen Überwindung bekommen. Das ist Belohnung. Ich möchte einige Aspekte, weil wir hier auch in diesem Sendschreiben einige verschiedene Dinge an Belohnung angesprochen haben, hier anführen. Und zwar erkennen wir das erste in Vers 9. Ich möchte da nur einen Aspekt herausnehmen. Sicher sind da andere Dinge gemeint, prophetische Dinge, die da angesprochen sind. Aber hier heißt es, ich gebe aus der Synagoge des Satans von denen, welche sagen, sie seien Juden und sind es nicht. Mir kommt es da auf den Anfang an. Siehe, ich gebe. Es geht hier um die Feinde, um Lügner, um solche, die sagen, sie sind's und sind es nicht. Um solche, die sagen, sie sind Juden, sind es aber in Wahrheit nicht. Der Herr kennt sie ja. Er ist der Wahrhaftige. Auch heute haben wir solche Menschen, die sagen, sie sind's und sind es nicht, sind die Namenschristen. Die sagen, wir sind es und sind es nicht in Wahrheit. Hier werden sie genannt aus der Synagoge des Satans. Wir dürfen jetzt nicht gleich an Satanisten denken. Synagoge des Satans, das kann einfach eine Gemeinde sein, die falsche Götter anbetet oder die Gott falsch anbetet. Es gibt ja auf diesem Gebiet kein Niemandsland. Es sind Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören. Das ist der Synagoge des Satans. Vielleicht sind es auch die Narren. Letzte Woche habe ich im Radio gehört, in Stuttgart-Bad Cannstatt, da war letztes Wochenende das europäische Narrentreffen. Dann fuhren wir gerade mit dem Auto, meine Frau und ich, und hörten die Nachrichten, die regionale Nachrichten. Und da wurde plötzlich gesagt, ja, am Sonntagmorgen haben diese Narren in der Kirche einen Gottesdienst. Ja, meine Frau gesagt, also sowas, was ich Gott alles anhören und angucken muss. Aber wie gesagt, es gibt kein Niemandsland. Entweder gehören wir Christus oder wir gehören des Satan. Entweder gehören wir zur Gemeinde Jesu oder wir gehören zur Synagoge Satans. Verstehen wir? Es geht nicht um die Satanisten, um die Narren. Es geht um die Menschen, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Und solche Menschen werden vom Herrn der Gemeinde gegeben. Ich gebe aus der Synagoge des Satans. Sie werden der Gemeinde hinzugetan, praktisch als eine Frucht für die Ewigkeit. Das ist Belohnung. Wenn Menschen zur Gemeinde hinzukommen, wenn sie sich bekehren, wenn sie dann an der Gemeinde teilnehmen. Einen weiteren Aspekt haben wir in Vers 11. Ich komme bald, halte fest, was du hast, auf dass niemand deine Krone nehme. Die Krone. Halte fest, was du hast. Angesichts der nahen Wiederkunft gilt es festzuhalten. Gilt es in Besitz zu halten. Gilt es Kraft auszuüben. Das ist nicht eine Automation. Nicht, dass wir denken, naja, der Herr kommt bald, aber das, was wir haben, das behalten wir schon. So ganz automatisch. Nein, da müssen wir Kraft anwenden. Da müssen wir festhalten. Was hatten die Gemeinde? Die Gemeinde hat die geöffnete Tür. Die Gemeinde hat die kleine Kraft. Die Gemeinde hat eine Treue. Sie hat die Liebe zum Wort Gottes. Und da könnten wir jetzt noch lange fortfahren, was wir alles haben. Und das soll festgehalten werden. Lasst uns davon nie abrücken und das irgendwie vernachlässigen, sondern lasst uns daran festhalten. Dann kann uns keiner den Siegeskranz des Überwindens nehmen. Niemand steht hier, dass niemand deine Krone nehme. Wenn wir es natürlich vernachlässigen oder nicht darauf achten oder es nicht festhalten, dann ist der Feind schnell dabei, uns das zu nehmen. Und dann sind die Menschen schnell dabei, uns das madig zu machen. Lasst uns daran festhalten. Und ein letzter Aspekt der Belohnung haben wir in Vers 12. Den werde ich zu einer Säule machen in dem Tempel meines Gottes. Die Säule, sicher eine zukünftige Verheißung. Und doch ist es etwas, was wir in der Gemeinde haben. Es wird auch mal in Galater 2 angesprochen. Die Säulen der Gemeinde. Was damals der Petrus, der Johannes, der Jakobus waren. Eine Säule steht fest. Auch hier haben wir Säulen. 1, 2, 3 sehe ich. Hier in diesem Raum. Wohlgemerkt. Die Säule steht fest. Sie ist etwas, was feststeht. Was trägt das, was drüber ist. Was Halt gibt. Und so ist es auch geistlich zu sehen. Die Säule steht fest und ist beständig. Und das ist verheißen dem Überwinder. Denen überwinden heißt siegen. Überwinden heißt stärker sein. Überwinden heißt Sieger sein in Christus. Und das ist diesen Überwindern verheißen, eine Säule zu werden. Warum? Weil er überwunden hat. Er ist der Löwe, Offenbarung 5, Vers 5, der überwunden hat. Er ist der, der gesiegt hat. Lasst mich mit einem Vers aus 1. Johannes, Kapitel 5, Vers 5, Vers 4 und 5 abschließen. Dort heißt es, denn alles, was aus Gott geboren ist, überwindet die Welt. Und dies ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Unser Glaube. Wer ist es, der die Welt überwindet, wenn nicht der, welcher glaubt, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Amen.